würde ich sagen, dass die größte Herausforderung im Moment eher in einer schleichenden Entkernung der Europäischen Union liegt. Also was heißt das? Nicht, dass das Ding in einem großen Knall morgen zusammenbricht, wir alle Fahnen quasi von den öffentlichen Gebäuden abnehmen müssen und uns fragen, was machen wir jetzt mit unseren Euros, sondern eher, dass gerade illiberale Kräfte auf der Rechten hart daran arbeiten, dieses europäische Projekt von innen her umzubauen.
Mit ihren offenen Binnengrenzen, mit einer zumindest in den meisten Mitgliedstaaten gemeinsamen Währung, aber auch mit Diskussionen über nicht abziehbare Deckel an Plastikflaschen, prägt die Europäische Union den Alltag von uns Menschen in Europa. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Europäische Union oft sehr weit weg scheint, ein technokratischer Komplex ohne Bindung an die Bürgerinnen und Bürger. Und die Europawahl im Juni, das ist ja noch nicht so lange her zur Aufnahme dieses Podcasts, hat gezeigt, dass Parteien, die sich gegen die EU in ihrer heutigen Form stellen, in vielen Ländern Aufwind haben. Was bedeuten diese Wahlerfolge und Stimmungen für das Projekt Europa? Wie konnte es überhaupt nur wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Zusammenschluss von Staaten unter Beteiligung Westdeutschlands kommen? Und welche Ideen von Europa gab es historisch in den Zivilgesellschaften in Ost- und in Westeuropa? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber Stiftung zu Geschichte und Politik. Wir möchten hier herausfinden, wie die Geschichte uns helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. Ich bin Gabriele Wojdelko und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Mit Kiran Klaus Patel haben wir über die Entstehung der EU gesprochen, wie resilient sie sich in der Geschichte erwiesen hat und warum sie trotzdem auch heute noch oft in der Kritik steht. Kiran Klaus Patel ist Historiker und Professor für neuere und neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und darüber hinaus Leiter des Projekthauses Europa. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Geschichte der europäischen Integration und transatlantische Beziehungen. Bevor Patel 2019 den Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte in München übernahm, war er Professor für europäische und globale Geschichte an der Maastricht University. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, unter anderem 2018 das Buch Projekt Europa, eine kritische Geschichte und zuletzt 2022 den Titel Europäische Integration, Geschichte und Gegenwart. Meine Kollegin Frieda Teichert hat mit Kiran Klaus Patel gesprochen und den Blick unter anderem auf die Anfänge eines friedlichen Staatenverbunds in Westeuropa kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs geworfen. Frieda, warum sind denn gerade diese Anfänge so zentral für das Verständnis der Situation heute?
Wir sehen in den Anfängen von diesem Staatenverbund schon viele Merkmale, die wir auch heute immer wieder in der Diskussion um die EU sehen. Also zum Beispiel die enge ökonomische Zusammenarbeit, die es jetzt mit dem Binnenmarkt gibt, die Friedenssicherung in Europa mit Abhängigkeiten und Kontrollen und aber natürlich auch die immer wieder aufkeimende Diskussion darum, wo liegen die Kompetenzen bei der EU und wo liegen nationalstaatliche Kompetenzen. Das alles sind Themen, die nicht ganz neu sind, wie wir das bei vielen Themen ja oft sehen, sondern die historisch schon diskutiert waren. Und all diese Merkmale finden wir eben in der Entstehung schon von diesem Staatenverbund. Deswegen denke ich, es ist sehr wichtig, da nochmal hin zurückzuschauen, um die Situation heute vor allem besser zu verstehen.
Ja, super, das leuchtet mir total ein und so in die heutigen Entwicklungen in den historischen Kontext einzubetten und ein bisschen zu schauen, wie wir aus der Vergangenheit das besser verstehen können, was wir heute an Entwicklungen sehen bei der Europäischen Union. Und ich freue mich deshalb auf die Erkenntnisse, die ihr in dem Gespräch gezogen habt oder aus dem Gespräch gezogen habt. Und damit wünsche ich euch und Ihnen allen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, jetzt erstmal viel Spaß und neue Erkenntnisse.
Hallo Herr Patel, willkommen in unserem History and Politics Podcast.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass wir heute sprechen können. Genau, wir wollen über die Europäische Union sprechen. Und ich möchte ein bisschen den Blick in die Geschichte mit Ihnen zusammenwerfen, wie es sein konnte, dass so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit der vernichtenden Politik der Nationalsozialisten solch eine Staatengemeinschaft zumindest in den Anfängen sich schon gründen konnte, welche Akteure es dafür brauchte und natürlich auch ein bisschen auf den Zustand der Europäischen Union heute mit Ihnen zusammenschauen. Und da würde ich gerne anfangen mit einem aktuellen Ereignis, nämlich mit den EU-Wahlen im Juni, die gezeigt haben, dass europafeindliche Parteien in vielen Ländern, nicht in allen, Aufwind bekommen haben, viele Stimmen bekommen haben, auch in Deutschland mit der AfD. Und über die EU ist mein Eindruck, wird immer sehr viel gemeckert. Dabei scheinen viele Dinge wie offene Grenzen für Menschen gleichzeitig eine Selbstverständlichkeit zu sein. Und da wäre meine erste Frage, wieso die EU eigentlich aus Ihrer Sicht so einen schlechten Ruf bei so vielen Leuten hat.
Die EU hat tatsächlich häufig einen schlechten Ruf und das hat eigentlich in der Debatte, gerade auch in Bezug auf die Wahl im vergangenen Sommer, damit zu tun, dass oft gar nicht über die Europäische Union gesprochen wird, selbst wenn über sie abgestimmt wird. Was heißt das? Also ich glaube, dass gerade auch bei der zurückliegenden Wahl das Problem war, dass die Wahlkampfbewegungen und die quasi Kampagnen häufig sehr national geführt wurden. Man braucht sich nur noch mal an die deutschen Poster zu erinnern, wo über konkrete Inhalte der Europapolitik so gut wie gar nicht die Rede war. Und man musste sich sozusagen schon wirklich sehr tief für die Europäische Union interessieren, um da anzukommen. Was wir haben, ist ein Phänomen, das wir seit den 70er Jahren kennen, um genau zu sein, seit 1979, seit den ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament, dass nämlich die Wahlen zum Europäischen Parlament häufig als Vortestungen für die nationale Stimmungslage verwandt werden und insofern gar nicht so viel über den Stand und die Sichtweise, die Haltungen zur Europäischen Union aussagen, sondern eher so eine Temperaturmessung in Bezug auf die nationale Stimmung darstellen. Das ist ein Problem vor allen Dingen insofern, als dass die Europäische Union so unfassbar wichtig geworden ist und auch gerade seit dem Vertrag von Lissabon 2007 das Europäische Parlament eine wirklich wichtige Rolle hat und wir insofern eigentlich genauer hinschauen müssten, um was es da geht, was die Fragen sind, worüber abgestimmt wird, welche Parteien und Parteienfamilien für welche Positionen stehen. Und um damit nur den Bogen rund zu machen, Sie hatten gesagt, Europa hat oft einen schlechten Ruf. Das hat auch damit zu tun, dass die nationalen Debatten häufig so funktionieren, dass alles, was gut ist in Europa, national verbucht wird und die Probleme in Europa abgeladen.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr spannender Punkt. Auf den würde ich gerne später auch nochmal kommen, auf das Verhältnis von Nationalstaat und Europäischer Union. Würde aber gerne zuerst, Sie haben schon ein, zwei wichtige Daten genannt, aber tatsächlich nochmal noch weiter zurück. Ich habe es für mich die ersten Schritte genannt. Ich habe es ja schon gesagt, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip wurde 1952 die Gemeinschaft für Kohle und Stahl von Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden gegründet. War das primär die Idee, Deutschland wirtschaftlich einzubinden und damit auch einzuhegen, sage ich jetzt mal? Oder was war da die grundlegende Idee von?
Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen und Gründen, wie so häufig in der Geschichte, die dazu geführt haben. Und Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, dass es eigentlich völlig überraschend war, so kurz nach dem Krieg einen so radikalen Ansatz zu fahren. Und man kann sogar eigentlich noch mehr auf die Radikalität verweisen, wenn man sagt, dass das 1950 in einer Rede vom 9. Mai 1950 von dem französischen Außenminister Robert Schuman eigentlich schon angelegt gewesen war. Also nur 5 Jahre nach Kriegsende die Idee aufgekommen war, die Bundesrepublik, die 1949 erst gegründet worden war, als gleichberechtigtes Mitglied in dieses westeuropäische System mit einzubauen und eben nicht nur gemeinsam zu kooperieren, sondern auch gewisse Kompetenzen auf eine gemeinsame supranationale Ebene zu verlagern. Das ist genau das, was die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ab 1952 tat. Und das ist genau das, was seitdem den Prozess der europäischen Integration auch geprägt hat. Also in manchen Politikbereichen entscheiden bis heute die Nationalstaaten weitgehend souverän. In vielen anderen und gerade solchen der Wirtschaft ist es aber nicht der Fall, sondern da wird gemeinsam entschieden. Was waren jetzt die Gründe? Ja, es war der Versuch sozusagen, die Bundesrepublik einzuhegen. Und das klingt ja erst einmal merkwürdig. Wie kann man jemand einhegen, indem man dieses Land als gleichberechtigt anerkennt? Und wir müssen uns daran erinnern, dass die Bundesrepublik zu dem Zeitpunkt damals als keineswegs vollständig souverän war. Bis 1955 galten noch in vielen Bereichen alliierte Hoheitsrechte vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges und der Besatzungsherrschaft über das geteilte Deutschland ab 1945. Also insofern nun gleichberechtigt. Das hatte, um es knapp zu fassen, damit zu tun, dass andere Einsätze, mit Deutschland umzugehen, in den ersten 5 Nachkriegsjahren so gut nicht funktioniert hatten. Gerade Frankreich hatte immer wieder darauf gesetzt, Deutschland eher schwach zu machen. Und vor dem Hintergrund der veränderten Weltlage des Koreakrieges ab 1950, vor dem Hintergrund der Position der Vereinigten Staaten von Amerika, die eher eine starke Bundesrepublik in Westeuropa auch vor dem Hintergrund des Kalten Krieges sehen wollte, vor dem Hintergrund ökonomischer Probleme der frühen Nachkriegszeit, hat man dann sich dazu entschieden, einen neuen Ansatz zu versuchen und eben diese junge Bundesrepublik und diese anderen Staaten zusammenzufügen. Es gibt also eine interessante Mixtur von einerseits ökonomischen Argumenten. Man wollte durch Zusammenarbeit Wohlstand schaffen, von politischen Argumenten. Das bisherige Modell, gerade mit Deutschland umzugehen, hat nicht wirklich funktioniert. Und von weltpolitischen, geostrategischen Momenten, wo es eben darum ging, durch Kooperation Wohlstand zu schaffen, sich von dem Ostblock, dem in der Zeit ja auch zunehmend formierenden Ostblock unter Führung der Sowjetunion, abzugrenzen und zugleich, und das sei keineswegs unterschlagen, eben auch aus der Geschichte eine Lehre zu ziehen. Die Lehre lautete eben, dass extremer Nationalismus eigentlich die europäischen Staaten mehrere Male schon in den zurückliegenden 100 Jahren, und Sie hatten die beiden Sektoren schon erwähnt, um die es konkret bei diesem ersten Projekt ging, Kohle und Stahl. Und man muss daran erinnern, dass das in der damaligen Zeit die Bereiche waren, die für die Führung eines modernen Krieges und überhaupt für die wirtschaftliche Aufbauleistung zentral waren. Das heißt, wenn man da dabei so weit ging, die zusammenzulegen, dann war klar, man meint es ernst mit der Kooperation und man versucht strukturell gegenseitige Konflikte zu verhindern.
Vielen Dank, da ist ja das, was wir schon am Anfang hatten, ja auch nochmal stärker angelegt. Sie haben es ja gerade schon gesagt, wie der Nationalstaat, die sozusagen ist ein bisschen schon Übertragung weg in ein anderes Konstrukt als den Nationalstaat gibt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und diese ökonomischen Interessen, die ja auch heute sehr stark aus meiner Perspektive im Diskurs betont werden, also der europäische Binnenmarkt als ja ein extrem starker wirtschaftlicher Markt, wird ja auch immer wieder angeführt und da sozusagen die Anfänge sind da. Aus dieser Gemeinschaft kam ja die Erweiterung dann.
Das ist völlig richtig. Die Vertiefung im Sinne von weiteren Bereichen der Ökonomie, weiteren Instrumenten der Kooperation, aber auch neuen Mitgliedstaaten, die dann nach diesen ursprünglichen 6 hinzugetreten sind. Und ich glaube, es ist interessant, da vielleicht auch nochmal den Blick etwas zu weiten. Wir haben jetzt gerade gesagt, dass das eigentlich sehr revolutionär war, was da 5 oder 7 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, also 1950, 52 passierte. Meines Erachtens ist aber besonders wichtig, auch diese ersten 5 Nachkriegsjahre in den Blick zu nehmen. Es gab nämlich eine ganze Reihe von anderen Organisationen, die in diesem ersten Nachkriegsjahr 5 bereits in die Welt gesetzt wurden. Etwa den Europarat, den es heute als eigenständige Organisation weiterhin gibt, oder die Vorläuferorganisation der heutigen OECD, die damalige OEEC. Und die Akronyme und Abkürzungen sind egal. Wichtig ist nur, dass man sozusagen alles Mögliche damals ausprobierte. Auch die Idee, dass man eher intergouvernemental kooperiert. Das ist ein schwieriges Fachwort und soll heißen, dass man bei Beibehaltung voller Souveränität der jeweiligen Mitgliedstaaten zusammenarbeitet, auch im ökonomischen Bereich. Oder dass man sagt, nein, wir machen das nicht einfach nur im ökonomischen Bereich. Wir meinen das jetzt wirklich ernst, um es mal so zu formulieren, und gehen etwa in Bereiche, die die nationale Souveränität noch so viel mehr betreffen, wie etwa in die Menschenrechte oder auch Kulturpolitik, was immer als besonders sensibler Bereich gilt. Und das sind Bereiche, in denen die anderen Organisationen, die ich gerade erwähnt, und ich könnte weiter hinzufügen, bereits Anstöße und Anläufe europäischer Einigung gemacht haben. Und vor dem Hintergrund hat man eben gelernt, dass wenn viele Staaten kooperieren, diese tiefen Formen von Kooperation, bei denen eben Teile von nationaler Souveränität gepoolt und auf eine höhere Ebene gehoben werden, nicht gut funktionieren. Und auch gerade im Ökonomischen die jeweilig souveränen Staaten eher bereit sind, die Kompetenzen auf eine gemeinsame Ebene abzugeben. Insofern hat sich, das würde ich sagen, seit den 50ern sowas wie eine DNA des Einigungsprozesses ausgebildet, dass man gerade auf das Momentum ökonomischer Kooperation setzt. Manche wollten das genau dabei belassen, andere wiederum sagten, das ist genau unser Vehikel, um dann letztendlich auch politische, übergreifende Ziele zu erreichen. Vielleicht sogar, wiederum manche, die das nur wollten, die Vereinigten Staaten von Europa zu bauen, also den Nationalstaat komplett abzuschaffen. Wichtig ist dabei, es gab nie die eine Zielvision, auf die man sich in ganz Europa oder Westeuropa, darüber müssen wir ja immer sprechen, wir sprechen ja über Westeuropa vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, hätte einigen können. Es gab immer wieder sehr unterschiedliche Deutungen und viele Konflikte. Und im Grunde ist das, was dabei rausgekommen ist, oft ein Kompromiss, wie das in der Geschichte häufig ist.
Ja, umso erstaunlicher, wie Sie es ja am Anfang schon gesagt haben, dass daraus sich tatsächlich die Europäische Union entwickelt hat, gerade weil es ja auch noch andere Organisationen gab. Sie haben gerade schon gesagt, dass es natürlich unterschiedliche Interessen auch von den einzelnen Staaten gab. Und in Ihrem Buch Europäische Integration schreiben Sie, dass Europa am Anfang auch ein bisschen ein Elitenprojekt, in Anführungsstrichen sage ich das bewusst, war. Und gleichzeitig ist ja auch schon in den 50er Jahren Menschen, gerade in Westdeutschland und in Frankreich gab, die sich sehr für eine, das wäre sowieso die zentrale Achse, Deutschland, also Westdeutschland und Frankreich, sich eingesetzt haben für einen Prozess, wo sozusagen die Länder näher zusammenrücken. Und da würde mich interessieren, welchen Anteil aus Ihrer Sicht die Zivilbevölkerung auch an diesem ersten Prozess schon hatte, schon in den 50er Jahren.
Also das ist ganz richtig und wichtig, dass man einerseits auf die Elitendimension verweist, andererseits die Zivilgesellschaft nicht vergisst. Und was wir eben sehen, wenn wir die 50er Jahre zurückgehen, ist, dass gerade viele junge Menschen einen Ansatz vertraten, dass diese Grenzen überwunden werden sollten. Es gibt diese Grenzstürme, wie man sie nennt, in denen gerade Studierende, damals sagte man Studenten und das Gros war auch männlich, auf diese Grenzbefestigung, die damals natürlich noch deutlich martialischer waren, als sie innerhalb der Europäischen Union heute ausschauen, gemeinsam losging, Grenzpfähle verbrannten und andere Grenzbefestigungen zerstörten als symbolischer Akt, um eben ihre Bereitschaft, ein vereintes Europa zu bauen, zu demonstrieren. Es ist interessant, wie diese Aktivisten, Aktivistinnen mit dem institutionalisierten Europa dann umgingen. Es ist nämlich so, dass gerade die, die ganz besonders proeuropäisch waren, mit diesen Institutionen, die sich dann ab den späten 40ern, frühen 50ern herausbildeten, also dem Europarat, aber gerade auch der Montanunion, wie man die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl auch nennt, gerade nicht zufrieden waren. Die wollten viel Radikaleres, viel Weiterreichendes. Und insofern gibt es dieses Europa von unten auch. Das ist aber gar nicht unbedingt im Einklang mit dem, was institutionell von oben passierte. Und das erklärt auch, warum die zivilgesellschaftliche Dimension keineswegs immer im Einklang war mit dem, was auf der politischen Ebene passierte. Ich gebe Ihnen noch ein weiteres Beispiel. Wir kennen ja die Städtepartnerschaften, wo immer sie gerade leben, sind auch in Kleinstädten häufig solche Städtepartnerschaften schon in den frühen Nachkriegsjahrzehnten entstanden, mit Frankreich, mit Großbritannien, in späteren Jahrzehnten häufig auch mit Städten in ganz anderen europäischen Städtenbereichen oder auch ganz anderen Weltgegenden. Und die wiederum haben auch nichts direkt mit dem institutionellen Europa unter dem Vorzeichen der heutigen Europäischen Union zu tun, wenn wir in die Anfangsphase zurückgehen. Also insofern gab es da viele unterschiedliche Anläufe, Europa zu bauen. Und die Zivilgesellschaft setzte gar nicht unbedingt immer auf dieses stark ökonomisch geprägte, von oben kommende Europa. Und das erklärt auch einen gewissen technokratischen Zug, den die Europäische Union eigentlich wiederum seit ihrer Anfangszeit hat und bis heute mit ihm auch kämpfen muss, dass die Distanz zu den Bürgerinnen und Bürgern ein Grundmomentum europäischer Einigung ist. Das ist, glaube ich, ein Spannungsverhältnis, ein Problem, das wir im ganzen Prozess der europäischen Einigung haben. Das verweist auch darauf, dass es keineswegs immer eine Mehrheitsmeinung war, dieses Europa so zu bauen. Und wenn wir uns natürlich nochmal die Gesellschaft der Bundesrepublik um das Jahr 1950 anschauen, dann müssen wir uns daran erinnern, dass es eine traumatisierte Gesellschaft war durch den Zweiten Weltkrieg. Aber dass natürlich das Gros der Bevölkerung noch 5 Jahre davor eher hinter dem NS gestanden hatte und nicht für ein friedliches Zusammenleben gleichberechtigter europäischer Staaten vertreten hatte. Und das war jemandem wie dem ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, auch sehr wohl bewusst. Insofern hatte dieser eher von oben kommende Zug auch durchaus seine guten Gründe, weil man mit der Bevölkerung, die man hatte, zusammenarbeiten musste. Und das Demokratieverständnis auch sehr viel dirigistischer von oben in der damaligen Zeit war, als das, und das würde ich gerne dazu sagen wollen, zum Glück sich heute darstellt.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass das Interesse an der europäischen Integration ja auch unterschiedlich ausgeprägt war, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wie Sie gerade schon gesagt haben, es keineswegs immer große Zustimmungswerte gab. Und Sie es ja auch gerade schon gesagt haben, die Europawahlen in diesem Jahr eine große Wahlbeteiligung hat, aber das ist ja auch historisch nicht immer so gewesen.
Das verweist, glaube ich, nochmal auf das doch eher durchaus schwierige Verhältnis zwischen den politischen Prozessen, den Institutionen auf der einen Seite und dann eben dem Verhalten, den Meinungen der Menschen auf der Straße. Es ist interessant, weil man in der geschichtswissenschaftlichen Forschung sich für dieses Zivilgesellschaftliche eigentlich lange sehr wenig interessiert hat. Das ist ein Defizit und das wird im Moment weiter bearbeitet. Und zugleich gar lange, und das ist in der Politikwissenschaft vor allen Dingen vorangetrieben worden, das Diktum, dass bis zu dem Vertrag von Maastricht, da reden wir von 1992/93, die Europäische Union im Grunde auf so ein wohlwollendes Desinteresse beim Gros der Menschen gestoßen sei. Und erst seitdem es zu einer starken Politisierung und mehr Konflikten gekommen sei. Also im Grunde, wenn Sie so wollen, die ersten 40 Jahre sehr einfach und unkompliziert gewesen wären. Dass wir heute sehen, dass die europäische Integration von Anfang an konfliktträchtiger war, als man lange meinte, und die Widerstände und auch das Meinungsspektrum größer war, als man lange dachte. Denken Sie nur noch mal daran, dass die Mehrzahl der ursprünglichen Mitgliedstaaten Kolonialstaaten waren und dass insofern auch ein völlig anderes Europa davon betroffen ist, als das Europa der Staaten von heute. Es gab weiterhin viel Nationalismus, es gab zugleich, und das betrifft gerade Frankreich und Italien, zwei Gesellschaften, in denen der Kommunismus im Sinne von großen kommunistischen Parteien für durchaus auch europäische Vorstellungen zu haben waren, aber auf jeden Fall für ein anderes Europa standen als jenes sehr kapitalistisch geprägte Europa, das sich dann auf Grundlage der Montanio nun herausbildete. Also soll einfach nur heißen, man sollte den Meinungsumfragen, die wir durchaus für die Zeit haben, nicht unbedingt direkt glauben, weil die, glaube ich, auch etwas verkürzt sind. Da wird nämlich häufig nur gefragt, was haltet ihr denn eigentlich von European Unity, von europäischer Einigung oder Vereinigung, ohne damit präziser zu fragen, was denn damit genau gemeint ist. Und das ist ein bisschen so, wie wenn ich in den Raum frage, würde, wollt ihr Frieden oder wollt ihr keinen Frieden? Wollt ihr Demokratie oder keine Demokratie? Und das ist eben auch so, dass die Zustimmungswerte sicher sehr hoch sind. Aber was das denn konkret heißt jeweils, ist ja nochmal eine andere Frage.
Sie haben es schon betont, es ist ein westeuropäisches Projekt. Trotzdem würde ich gerne einmal den Blick ein bisschen über den Tellerrand richten, so zwischen den 50er Jahren und Anfang der 90er Jahre. Was für Vorstellungen von Europa gab es denn in den osteuropäischen Ländern? Vielleicht politisch, aber auch in der Zivilgesellschaft. Können Sie dazu was sagen?
Gerne. Also es ist so, dass es nochmal wichtig ist, auf diese Dimension der Politik von oben auch vor diesem Hintergrund zu verweisen. Und es gibt wichtige Gruppen in Polen, in der Tschechoslowakei zum Beispiel der damaligen Zeit, die eben auch für ein vereintes Europa stehen und die auch in den sehr frühen Diskussionen in der Endphase des Krieges und der frühen Nachkriegszeit durchaus gleichberechtigt am Tisch gesessen haben, neben den Akteurinnen und Akteuren aus Frankreich, aus Großbritannien, aus Deutschland oder Italien. Also insofern sieht man auch da, dass es nicht sozusagen ein zivilgesellschaftliches Projekt war oder durch die Zivilgesellschaften geprägtes Projekt, das dann diese frühen Anläufe, und das betrifft den Europarat genauso wie die heutige OECD oder eben die Vorläufer Strafverorganisation der heutigen EU, dass die so westeuropäisch geprägt waren. Das hatte sozusagen mit den großen geopolitischen Entscheidungen dieses ersten Nachkriegsjahrfünftes zu tun, die die Rahmenbedingungen wiederum erst setzten, innerhalb derer sich dann diese westeuropäischen Projekte entwickeln konnten. Zum anderen Teil der Frage nochmal, was für Vorstellungen gab es dann in den anderen Gesellschaften, also in dem, was man dann den Ostblock in Bezug auf die Zeit des Kalten Krieges häufig nennt. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Vorstellungen. Es gibt natürlich diejenigen wiederum, die von den staatssozialistischen Führungen vertreten wurden. Die sollte man nicht vergessen. Und da ist es so, dass Europa auch als Begriff keine zentrale Rolle spielte. Im Staatssozialismus war der Kernbegriff eher der des Internationalismus, ohne einen expliziten, bedeutsamen europäischen Bezug. Und es ist so, dass es ja auch ein gewisses Parallelprojekt zu der Europäischen Union oder man sagt eigentlich die Europäische Gemeinschaft für die Zeit bis 1992 im Ostblock gab. Das ist der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Wenn Sie das Wort hören, hören Sie schon, dass da Europa nicht drin vorkommt. Also diese Idee, wir bauen ein vereintes Europa, spielte unter sozialistischen Vorzeichen keine Rolle. Stattdessen gab es den Internationalismus. Zugleich sind diese Gesellschaften natürlich auch plural gewesen, selbst unter den Bedingungen von Diktatur und eingeschränkter oder dann unterdrückter Meinungsherrschaft. Und da gab es alle möglichen Vorstellungen. Vielleicht ist es besonders interessant, schon in die 80er Jahre zu gehen, wo es eine ganze Reihe von Intellektuellen gab. Ich nenne jetzt nur als einen Vertreter Milan Kundera, der diese Idee vertreten hat, wir sind hier in Polen, in der Tschechoslowakei der damaligen Zeit, in Ungarn, nicht Teil von Osteuropa, das ist die Sprache in Westeuropa in Bezug auf den anderen Teil Europas der damaligen Zeit. Nein, wir sind Zentraleuropa und wir sind auch kulturell und geschichtlich anders als die Sowjetunion. Und wenn man so möchte, handelt es sich dabei um erste intellektuelle Absetzungsbewegungen, nochmal von der Idee des Ostblockes. Und im Grunde kann man aus der Perspektive von 1989-90, vom Ende des Kalten Krieges, aussagen, dass das auch Annäherungsbewegungen zum europäischen Projekt der westeuropäischen Staaten war. Und ich darf da ganz kurz auf die DDR eingehen. Zum einen ist es eben so, dass die Osterweiterung der Europäischen Gemeinschaft bereits mit dem 3. Oktober 1990 vollzogen wurde. Und das ist relativ wenig bekannt. Was heißt das? Dass eben mit der deutschen Einheit auch das Gebiet der ehemaligen DDR Teil der Europäischen Gemeinschaft wurde und damit von allen Vorzügen, aber auch allen Herausforderungen, Regulierung und so weiter dann betroffen war. Und dann relativ hart in dieser neuen Realität der Europäischen Gemeinschaft angekommen ist und dass wiederum die ehemalige DDR Teil dieser Europäischen Gemeinschaft wurde, war im Grunde ein Beifang, würde ich mal sagen, der Wahlen vom 18. März 1990, den ersten freien Wahlen in der DDR, mit der der Weg dann zur deutschen Einheit beschritten wurde im Modus dieses Beitrittes zum Gebiet der Bundesrepublik und damit auch zu ihrer Rechtsordnung. Also auch da sehen wir nochmal, und das ist, glaube ich, für unser Thema interessant, dass es die Menschen waren, die sozusagen die Mauer erstmal zum Einstürzen gebracht haben. Wenn es aber um die politischen Richtungsentscheidungen ging, diese europäische Dimension den meisten relativ wenig bewusst war, wiewohl sie dann bereits seit 1990 zur prägenden Realität wurde. Das ist natürlich für die ostmitteleuropäischen Gesellschaften anders, wo man natürlich auch nochmal viel mehr Zeit hatte, über die Frage des Verhältnisses zur Europäischen Union da nachzudenken. Und es ist ja eben so, wir sagen, das Ende des Kalten Krieges ist 1989-90. Der EU-Beitritt dieser anderen Staaten, also abgesehen von der Ex-DDR, fällt frühestens in das Jahr 2004, andere dann noch später, Bulgarien, Rumänien und so weiter. Also insofern ist da nochmal deutlich zu unterscheiden zwischen diesen anderen Gesellschaften und Ostdeutschland. Aber wir sehen auch da diese Dimension der Bürgerferne gerade im deutschen Fall und die Komplexität der Verhandlungen.
Spannend finde ich das auch mit Blick darauf, dass die Europäische Union, die ja dann 1993 erst in dieser Form gegründet wurde, aber mit den Vorläufern sich ja auch spätestens seit den 80er Jahren noch immer mehr als eine Wertegemeinschaft begreift. Das ist natürlich auch in Abgrenzung zu anderen Staaten zu verstehen. dass sie aber die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie immer stärker ja auch ein essentieller Bestandteil dieser Staatengemeinschaft wird. Und gleichzeitig haben sie auch schon ausgeführt, natürlich bestimmte Regeln. Also das ist ja das, worüber heute, denke ich, immer wieder im Alltag Leute meckern, dass sie sagen, ach, die EU macht so viele Regeln für alle und für alles gibt es so viele Vorschriften. Trotzdem scheint es eine sehr hohe Attraktivität zu geben. Bis heute hoffentlich. Da kommen wir am Ende noch mal kurz drauf, wie vielleicht heute die Situation ist. Aber was sagen Sie, wieso ist die EU gerade, sage ich mal, seit so den 80ern und dann in den 90er Jahren so attraktiv auch als Wertegemeinschaft für Staaten?
Der Vertrag zwischen den Staats- und Regierungschefs 1992, der Maastrichter Vertrag, geschlossen wurde. Aber dann dauerte es noch mal ein Jahr, bis er ratifiziert wurde. Und das verweist genau darauf, dass in dieser Zeit auch die Probleme sich deutlich mehren und es eben zu Kampfabstimmungen durch Referenden kommt, in denen dann erstmals sehr offensichtlich und für alle wirklich merkbar das europäische Projekt nicht mehr unbedingt mehrheitsfähig ist. Das zeigt sich vor allen Dingen 1992-93 in Dänemark, wo sich zunächst eine Mehrheit gegen den Vertrag von Maastricht findet. Und auch in Frankreich ist es hochkontrovers. Und trotzdem gibt es auch das Gegenmoment. Sie sagen zu Recht, dass es diese Attraktivität gibt. Die zeigt sich, und da müssen wir den Blick noch mal etwas weiten, vor allen Dingen erst einmal seit den 70er Jahren in Bezug auf drei Gesellschaften, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, nämlich Griechenland, Spanien und Portugal. Das sind erst einmal Gesellschaften, die aus Diktaturen bzw. autoritären Regimen kommen und die dann genau seit einem Transformationsprozess, den alle drei in unterschiedlicher Form seit den 70er Jahren durchlaufen, hoffen, durch Mitgliedschaft in der damaligen Europäischen Gemeinschaft nochmal in eine friedlichere, in eine prosperierende Zukunft zu gelangen. Und es ist gerade auch in diesem Moment, in dem die Europäische Gemeinschaft zu einem wichtigen Träger von Werten, Hoffnungen und auch ökonomischen Erwartungen wird. Griechenland tritt 1981 bei, Spanien, Portugal 1986. Und ich würde auch argumentieren, dass die Hoffnungen, die man in Ostmitteleuropa in Bezug auf die EG dann hat am Ende des Kalten Krieges, ohne diese Geschichte der Süderweiterungen sich gar nicht wirklich erklären lässt. Und genau da speist sich auch die Attraktivität her, dass also drei Gesellschaften, die politisch eine sehr problematische Zeit hinter sich haben, die ökonomisch damals wirklich eher schwach waren, durch die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft deutlich sich nach vorne entwickeln und damit quasi das europäische Projekt auch selbst natürlich wiederum mit zusätzlicher Legitimation und Attraktivität ausstatten. Und zugleich ist es so, und das passiert durch eine große Vielzahl von Kleinprozessen, über die wir jetzt gar nicht im Detail sprechen können, dass genau seit den 70er Jahren dieses Projekt Europa, wie ich es mal nennen möchte, an Bedeutung gewinnt. 1955, drei Jahre nach der Gründung der Montanunion, war für die meisten Menschen eigentlich völlig unwichtig, ob es dieses Projekt gab. In ihrem Alltag kam das nicht an. In den 70er Jahren begann sich das langsam zu ändern. In den 80er Jahren war das immer noch so, dass die Menschen Europa nicht spürten in ihrem Alltag. Aber es war so, dass dieses Europa ihren Alltag hinter den Kulissen in Bezug auf die Rahmenbedingungen deutlich prägte. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist, was auch erklärt, warum dieses Projekt nun auf einmal auch eine größere Sichtbarkeit bekommen hat und warum es eben beides gab. Man hat mehr hingeschaut und sich mehr darauf orientiert mit Hoffnungen. Aber das ist auch der Grund, warum es zunehmend politisiert wurde und es immer mehr auch Widerstände gegen dieses spezifische Europa gegeben hat. Also in den 50er, 60er Jahren war es für die Landwirtschaft sehr klar, was dieses Europa ist, weil in dem Bereich die Kompetenzen sehr deutlich waren. Für die meisten anderen Menschen nicht. Wenn wir heute alle den Euro in unserem Geldbeutel haben oder auf unseren Karten oder wie auch immer, wenn wir eben über offene Grenzen, die durch die Europäische Union auch erst einmal gesichert werden, im Innenraum reisen können, wenn wir keine Roaming-Gebühren im Ausland haben, dann sind das alles Faktoren, die durch die Europäische Union quasi geprägt sind und die unseren Alltag nochmal wesentlich bestimmen. Und das ist eben nochmal wichtig, sich vor Augen zu halten, wie sehr in diesen wenigen, in diesen 7 Jahrzehnten das Einigungsprojekt sich auch gewandelt hat.
Wir haben jetzt schon auf ganz viel geschaut, weil ich es am Anfang ein bisschen angekündigt habe, würde ich das gerne kurz noch machen, bevor wir dann auch langsam schon zum Schluss kommen. Einmal auf die Kompetenzen von den Nationalstaaten und von der Europäischen Union. Sie haben es gerade schon angeführt, in der Wirtschafts- und Umweltpolitik, die Europäische Union hat sehr weite Befugnisse. Und gleichzeitig sehen wir zum Beispiel in der Verteidigungspolitik, wie sich die Staaten in anderen Bündnissen wie der
NATO natürlich primär organisieren. Wie ist da so die Verteilung zwischen den Kompetenzen bei den Nationalstaaten und der Europäischen Union? Sehen Sie da bei bestimmten Bereichen, sage ich mal, ein bisschen Nachholbedarf in die Verschiebung in die eine oder andere Richtung? Oder wie ist da die Balance derzeit?
Also die Balance lässt sich im Grunde nur durch eines erklären, nämlich Geschichte. Und das heißt, diese ganzen Verhandlungen, die ganzen Debatten, den ganzen Streit, die ganzen Kompromisse, die diese 7. Jahrzehnte sozusagen geprägt haben. Und das erklärt, weil sich daraus, dass gerade die Mitgliedstaaten in manchen Bereichen, die die staatliche Souveränität etwas weniger tangierten, und das sind gerade die ökonomischen Bereiche, stärker bereit waren zur Zusammenarbeit, auch zum Poolen von Kompetenzen, als eben in anderen, die die nationale Souveränität stärker betreffen. Das stimmt weitgehend, nicht ganz, weil man sagen kann, dass die währungspolitische Souveränität natürlich ein sehr, sehr wichtiges, hohes Gut von Staaten ist. Und wie wir wissen, hat das Gros, keineswegs alle, aber das Gros der europäischen Mitgliedstaaten sich dazu bereit erklärt, gerade in diesem Bereich auch zu kooperieren. Es ist so, dass, wenn wir nochmal in die 50er zurückgehen, es bereits ein sehr ambitioniertes Projekt gab, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu bauen. 1954 war der Moment, als dieser Vertrag bereits durchverhandelt war und schließlich am Non, um es mal so zu formulieren, der französischen Nationalversammlung, also des Parlaments in Frankreich, scheiterte. Und wenn wir uns die letzten vielleicht auch nur 2-3 Jahre anschauen, seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dann sehen wir, dass die Kompetenzen der Europäischen Union sich im Verteidigungsbereich deutlich erweitert haben. Wenn wir natürlich fragen, gibt es eine europäische Armee? Wenn wir fragen, ist es alles, was wir brauchen, um uns möglicher russischer Aggression durch die Europäische Union zu erwehren, dann lautet die Antwort nein. Also wie so oft ist das Glas halb voll und halb leer. Aus der historischen Perspektive betrachtet ist es erstaunlich, was seitdem passiert ist. Und dann ist es wiederum interessant, noch etwas genauer zu schauen. Dann sieht man nämlich wiederum, dass der Modus, in dem die Europäische Union vor allen Dingen erfolgreich war, Kompetenzen wiederum aufzubauen, der Modus des Ökonomischen war. Also es gibt diese EU-Formulierung und den Jargon, da gibt es etwa die Europäische Friedensfazilität. Das ist ein ökonomisches Instrument, um quasi Hilfen, militärische Hilfen für die Ukraine aufzubauen und zu finanzieren. Und das ist wiederum so ein Moment, mit dem die Europäische Union selbst, also ich rede nicht von den Mitgliedstaaten und ich rede nicht von der NATO, zu einem wesentlichen Akteur gerade in diesem Sicherheitsbereich geworden ist. Also insofern, der Historiker in mir sagt, es ist interessant, was auch gerade da wiederum passiert. Der Analytiker der Gegenwart sagt, ich finde es sehr bedauerlich, dass wir zu wenig darüber sprechen, weil auch da handelt es sich um einen eher schleichenden Prozess, der, glaube ich, an den meisten Menschen eher vorbeigeht. Und es wäre wichtig, darüber mehr zu sprechen und sich darüber auszutauschen. Wollen wir das? Wollen wir das so? Wollen wir das im Rahmen der NATO? Wollen wir das im Rahmen der Mitgliedstaaten? Sind wir damit eigentlich einverstanden? Und das nicht so sehr quasi über dieses technokratische Momentum voranzutreiben, über das wir vorhin schon gesprochen hatten. Der Zeitgenosse Patel, der eben auch hier am Mikrofon ist, würde sagen, nein, wahrscheinlich oder sehr sicher reicht das, was wir bisher haben, nicht angesichts dieser Bedrohungslage, die ich für sehr ernsthaft halte und angesichts natürlich auch der Wahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika im nächsten Jahr, wo er uns sehr wohl die Perspektive droht, dass Donald Trump wiederum Präsident ab nächstem Jahr werden kann. Und insofern die NATO, die transatlantische Sicherheitsallianz, auf der auch das europäische Projekt immer aufgebaut hatte, dass die nochmal ins Wanken gerät und insofern Europa, und damit meine ich das Europa der Europäischen Union, auch stärker angehalten sein muss, seine Sicherheit stärker in die Hand zu nehmen.
Ich würde gerne tatsächlich schon zu meiner Abschlussfrage kommen und wir versuchen immer ein bisschen so eine Art Fazit zu ziehen. Unterm Strich haben wir gesehen, dass der Blick in die Geschichte uns gezeigt hat, dass es so schien, als ob die EU oder beziehungsweise die Europäische Staatengemeinschaft eher eine Richtung kannte, nämlich linear sich zu erweitern, zu vergrößern, zu intensivieren. Und dann aber spätestens mit dem Brexit, glaube ich, wurde allen Menschen klar, ach so, es geht auch in eine andere Richtung. Es ist auch ein Austritt aus der EU möglich. Die Fliehkräfte innerhalb der EU sind ja jetzt auch nochmal durch die Europawahl, damit auch nochmal zum Anfang zurückkommt, sehr deutlich geworden. Da sind Parteien gestärkt worden, die nicht unbedingt mehr alle radikal den Austritt aus der EU fordern, aber historisch durchaus aus dieser Bewegung oft kommen oder die EU sehr stark kritisieren. Deswegen wäre meine Frage, ob Sie glauben, dass die EU beständig auch in Zukunft bleibt, trotz dieser Bedrohung von außen und der Fliehkräfte von innen.
Das ist eine sehr große, eine sehr wichtige Frage. Lange vor dem Brexit gab es sehr wohl Gegenbewegungen. Darüber haben wir auch in den letzten Jahren zunehmend mehr erforscht und erfahren. Etwa indem Algerien, was erstmal als Teil des französischen Weltreiches quasi Teil dieses Verbundes wurde, bereits in den 60er Jahren ausgetreten ist, aber auch auf der inhaltlichen Ebene gibt es sehr wohl Gegenbewegungen, dass Kompetenzen auch wieder rückübertragen werden. Also wir müssen, glaube ich, in Bezug auf die Vergangenheit genauer hinschauen, um uns auf die Gegenwart und die Zukunft besser vorbereiten zu können. Und da ist dieses vereinfachende Bild, das auch häufig aus den Institutionen gerne in die Öffentlichkeit getragen wurde, nicht das, bei dem wir stehen bleiben dürfen. Ihre Frage war aber gerade, wie geht's jetzt weiter, wenn man so will, und wo stehen wir? Da würde ich sagen, also der Schwanengesang der Europäischen Union, dass das Projekt quasi an der Klippe eines Abgrundes steht, ist häufig gerade in den letzten 15 Jahren gesungen worden. Ich darf nochmal an die Eurokrise, die Debatten über Grexit auch erinnern, die Migrationskrise 2015, eben den Green Deal und die Umweltdimension, jetzt natürlich den Krieg, Corona haben wir auch noch gar nicht besprochen. Also es gibt so viele Dimensionen, wo häufig gesagt wurde, jetzt ist das Ende der Europäischen Union gekommen. Was man historisch feststellen kann, dass in den meisten dieser Krisen die Kompetenzen tatsächlich trotzdem eher zugenommen haben. Aber in einem eher schleichenden Prozess, eben ohne große Vertragsreformen. Also insofern hat sich auch da die Europäische Union als erstaunlich robust erwiesen. Und auch der Brexit hat sich ja nicht zu einem Spaltpilz entwickelt, der die Europäische Union wirklich auseinandergetrieben hätte. Wenn ich auch als Bürger vielleicht zum Schluss etwas sagen darf, nicht so sehr als Historiker, auch wenn es natürlich historisch informiert ist, würde ich sagen, dass die größte Herausforderung im Moment eher in einer schleichenden Entkernung der Europäischen Union liegt. Also was heißt das? Nicht, dass das Ding in einem großen Knall morgen zusammenbricht, wir alle Fahnen quasi von den öffentlichen Gebäuden abnehmen müssen und uns fragen, was machen wir jetzt mit unseren Euros, sondern eher, dass gerade illiberale Kräfte auf der Rechten hart daran arbeiten, dieses europäische Projekt von innen her umzubauen. Also sie hatten mehrmals schon auf die Wertedimension verwiesen. Und da ist es so, dass die Parteien, die jetzt auch gerade in den letzten Wahlen nochmal deutlich an Zuwachs gewonnen haben, im Gros ja gar nicht dafür stehen, aus der Europäischen Union auszutreten. Da ist die AfD eher die Ausnahme im Vergleich zu anderen, sondern eher dafür stehen, in eine illiberale Richtung, so möchte ich das zusammenfassen, diese Europäische Union umzubauen. Und das wird dann nicht an einem großen Tag über eine große Vertragsveränderung passieren, sondern eher über schleichende Prozesse, in denen man vielleicht sagt, na ja, mit der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit und den Rechten des Journalismus, den Universitäten, den Rechten von sexuellen und anderen Minderheiten, das wollen wir eigentlich gar nicht mehr so sehr. Die Grenzen nach außen müssen noch viel härter vertreten werden und vieles andere mehr. Debatten, die wir alle schon kennen. Und ich fürchte, dass die Debatte eher in so eine Richtung weichen könnte. Und deswegen, und das wäre eigentlich das, was mir am Schluss nochmal besonders wichtig wäre zu unterstreichen, die Europäische Union erscheint oft unfassbar langweilig und kompliziert. Und sie ist es oft auch. Und ich glaube, dass sie zugleich unfassbar wichtig ist und unseren Alltag sehr, sehr stark prägt, weswegen es mir so wichtig erscheint, dass wir genau genug hinschauen, die Europäische Union auch als eigenständige Größe wahrnehmen, wenn wir über Europa abstimmen können, wie eben zuletzt im vergangenen Sommer, dann auch wirklich über dieses Europa nachdenken und nicht uns überlegen, ob wir die Politik in Berlin oder in Paris oder in Madrid oder anderswo gerne mögen im Moment gerade und die Aufmerksamkeit hinreichend auf dieses Europa lenken. Das ist das, was wir, glaube ich, auch als mündige Bürgerinnen und Bürger dem politischen System, dem wir angehören, schulden. Das ist das, was wir als mündige Demokratinnen und Demokraten machen müssen. Und das ist, glaube ich, das, was leider in unseren aufgeregten Zeiten manchmal etwas zu kurz kommt.
Ja, was es braucht, um sowohl die Aufmerksamkeit wirklich für die europäischen Wahlen, das europäische Projekt nochmal zu stärken, als auch dieser Aushöhlungsprozess von innen, das wären wahrscheinlich Themen für ein weiteres Gespräch. Das, glaube ich, schaffen wir heute nicht mehr. Ich möchte mich aber an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Patel, für die informativen Einblicke, für die Ausführungen. Ich glaube, das ist nochmal ganz gut, gerade wie Sie gesagt haben, Europa ist immer in der Diskussion, alle hören ständig davon und es scheint ganz langweilig, aber ist natürlich vollkommen elementar für den Alltag von uns allen. Deswegen, glaube ich, hilft da der Blick in die Geschichte tatsächlich sehr und möchte Ihnen ganz herzlich danken.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und alles Gute.
Das war unser History and Politics Podcast mit Kiran Klaus Patel zu der Entstehung der Europäischen Union und zu der Frage, welche innen- und außenpolitischen Herausforderungen die EU damals bedroht haben und heute eventuell auch noch bedrohen. Weitere Hinweise zu unserem Gast und zu seiner Forschung haben wir wie immer für Sie in den Shownotes verlinkt. Auf der Website der Körber-Stiftung finden Sie alles, was Sie rund um die Aktivitäten unseres Bereichs Geschichte und Politik interessant finden könnten. Und natürlich gibt es dort auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Aber den, das hoffe ich zumindest, haben Sie ja sowieso schon zumindest gefunden, aber hoffentlich auch bereits abonniert. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an gp@körber-stiftung.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut und tschüss aus Hamburg.